SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Die Unwetterkatastrophe hinterlässt großes Leid und gewaltige Schäden. An der Wasserversorgung, an Straßen, Brücken, Gebäuden und an privatem Eigentum. Für viele Menschen geht es auch wirtschaftlich um die Existenz. Schnelle Hilfe verspricht die Politik über Parteigrenzen hinweg. 400 Millionen Euro hat Bundesfinanzminister Scholz als ersten Schritt angekündigt. Wie kann so eine schnelle Hilfe funktionieren? Welche Erkenntnisse gibt es aus der Vergangenheit? Martin Polanski mit einem Überblick.
Deutschland hat Erfahrungen mit finanziellen Hilfen nach Hochwasserkatastrophen. Und die zeigen, die Soforthilfe ist das eine, die Wiederaufbauhilfen sind das andere. Nach der Flut an Elbe und Oder im Jahr 2013 zahlte der Bund rund 450 Millionen Euro an Soforthilfen für Privathaushalte, die erste Instandsetzung von Straßen oder auch an Unternehmensnothilfen. Auch die betroffenen Länder gaben Millionen an Soforthilfen. Der Wiederaufbau war aber deutlich teurer. Der Bund legte 2013 unter Länderbeteiligung einen Sonderfonds in Höhe von 8 Milliarden Euro auf. Ein Großteil davon wurde auch abgerufen. Am meisten Geld floss dabei in die öffentliche Infrastruktur, etwa in erneuerte Straßen und Bahnstrecken. Große Nachfrage gab es auch von Privathaushalten, von betroffenen Firmen und Landwirtschaftsbetrieben. In der Regel wurde Unternehmen 80% des Schadens erstattet. Neben Zuschüssen wurden für Flutopfer aber auch Kreditprogramme aufgelegt und bei den Fristen für Steuerzahlungen gab es ebenfalls Erleichterungen. Ein Grundproblem, es soll zwar schnell geholfen, Mitnahmeeffekte aber auch vermieden werden. Nach dem Oderhochwasser 1997 wussten manche Hilfsorganisationen anfangs kaum, wohin mit den vielen Spenden. Und nach dem Elbehochwasser im Jahr 2002 gab der Bund großzügig Direkthilfen, die Jahre später zu Rückforderungen führten, weil manche Schäden offenbar überkompensiert wurden. 2013 galt dann, dass die Länder und die Kommunen erstmal den Bedarf vor Ort ermitteln sollten, um dann entsprechende Hilfen aufzulegen. Für Diskussionen sorgt auch immer wieder die Frage, wie zwischen Versicherten und Nichtversicherten unterschieden werden soll. Nach Angaben der Versicherungsbranche haben 46% der Gebäude in Deutschland eine Elementarversicherung, die auch für Hochwasserschäden aufkommt. Wer nicht entsprechend versichert ist, muss darauf hoffen, dass im Zweifelsfall der Staat einspringt und die Allgemeinheit so den Schaden übernimmt. Martin Polanski, Berlin.
Viele fragen sich, warum waren die Menschen, die Häuser, die Gebäude nicht besser geschützt? Bräuchte es nicht eine Versicherungspflicht, wie sie beispielsweise die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer jetzt gefordert hat? Der Helmholtz-Forscher Raimund Schwarze ist Fachmann für Naturgefahren, wie man vorbeugen und sich versichern kann. Herr Professor Schwarze, Sie fordern schon länger eine verpflichtende Katastrophenversicherung für Wohngebäude, für alle Wohngebäude. Warum?
Nun, der Grundgedanke der Versicherung ist die Solidarität, der Ausgleich zwischen denen, die betroffen sind, und den Nicht-Betroffenen, sodass die Nicht-Betroffenen den Betroffenen helfen. Das war die Uridee der Gegenseitigkeitsversicherung und die ist noch heute gültig im Kern. Wir haben eben leider den Fall, dass anders als in vielen anderen europäischen Umländern wir in Deutschland nur eine Versicherungsdichte von gerade mal 1,5 haben. Das heißt also, die Hälfte der Häuser und Gebäude der wirtschaftlichen Betriebe sind nicht versichert gegen diese Gefahr von Sturzfluten. Daran müssen wir arbeiten. Die Hochwasserkampagne der Bundesländer ist da ein wichtiger Schritt gewesen. Aber Sie sehen, obwohl die jetzt auch nahezu 10 Jahre läuft, hat sich an diesem Grunddefizit nichts geändert.
Es ist ja ein großes Problem, was bei der Debatte um eine Versicherungspflicht ja auch immer wieder ins Feld geführt wird. Je näher so ein Haus, ein Gebäude am Wasser liegt, desto größer das Risiko und desto teurer sind dann auch die Beiträge zur Versicherung. Für viele ja jetzt auch schon eben zu teuer gewesen. Wie müsste denn eine solche Versicherung praktisch gestaltet werden, damit sie eben für Hauseigentümer tragbar ist und auch für die Versicherungswirtschaft am Ende?
Nun ja, da muss ich ein bisschen widersprechen. Und ich sage es auch wirklich aus persönlicher Erfahrung, weil ich es ja mit eigenen Augen erlebt habe, damals, als es in Dresden passierte. Wir alle können potenziell betroffen werden von Starkregen und Sturzfluten. Keiner der Betroffenen ist hier im klassischen Sinne durch eine Überschwemmung eines Flusses getroffen worden, sondern alle sind völlig unerwartet durch reißend gewordene kleine Bäche und teilweise noch nicht mal das, sondern nur Straßen aus ihrem Schlaf gerissen worden, mit zerstörter Infrastruktur. Sie konnten nicht einmal mehr Hilfe rufen. Wie können wir da noch diskutieren wollen, wie wir den Ausgleich zwischen denen, die am Fluss wohnen und denen, die fern vom Fluss wohnen, eben nicht solidarisch gestalten können? Wir müssen es. Wir müssen das leisten, was die Elementarschadenkampagne voraussetzt, dass jeder eben zu zumutbaren Bedingungen diese Versicherung angeboten bekommt. Und das ist gegenwärtig nicht der Fall, wenn nur die Hälfte der Haushalte tatsächlich eine solche Versicherung angeboten bekommen und annehmen können.
Das heißt, es müsste dann anders klassifiziert werden, die Risikostufen neu definiert.
Also ich würde zwar sagen, das ist in allererster Linie eine Verantwortung der Versicherungswirtschaft, zumutbare Bedingungen zu schaffen. Aber gerade angesichts der Katastrophe, die wir im Westen jetzt erlebt haben, die aus meiner Sicht ja fast nochmal über das hinausgeht, was wir in Sachsen erlebt haben und Sachsen-Anhalt, da muss ich jetzt sagen, da trifft es auch teilweise die Verantwortung des Staates. Es geht ja auch um den Schutz von kommunaler Infrastruktur. Da glaube ich, wird es am Ende so sein, dass auch staatliche Unterstützung zur Schaffung solcher zumutbaren Versicherungsbedingungen gegeben wird. Sonst nämlich läuft diese Regelung der Elementarschadenkampagne nämlich nur noch dann in die Hilfe zu gehen, wenn eine nicht zumutbare Lage des Erwerbs für die Hauseigentümer besteht, dann ist die einfach zu hart und nicht umsetzbar. Und dazu gibt es kluge Lösungen. Es muss nicht das österreichische Modell aus dem Bundeshaushalt sein, sondern es kann einfach sein, dass, sagen wir, für ganz spezielle Großrisiken tatsächlich auch staatliche Verantwortung subsidiär greift und damit die Versicherung auch sicher bezahlbarer macht.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass es so eine Art Pflichtversicherung in Zukunft in Deutschland geben könnte?
Also wenn ich in die weite Zukunft schaue und ich sage 2050, da bin ich sicher, dass wir sie bis dahin haben. Wenn Sie mich aber jetzt fragen, ob wir in 2 Jahren nach diesem Ereignis diese Versicherungspflicht haben, da bin ich umgekehrt ziemlich sicher, dann haben wir sie noch nicht. Denn ich habe jetzt zu viele Einzelereignisse, sogar Wiederholungsereignisse wie in Sachsen erlebt, die nicht dazu geführt haben, dass Länderinitiativen reichten. Es ist regelmäßig an der Bund-Länder-Koordination gescheitert. Dazu muss es einfach noch mehr, entschuldigen Sie, wenn ich das so hart sagen darf, also eine noch engere Folge von Ereignissen in verschiedenen Ländern oder Wiederholungsereignisse in einzelnen Ländern geben, dass das mal die Hürde nimmt, die bislang nicht genommen werden konnte. Entschuldigen Sie, dass ich da so nüchtern bin. Die Lage wird sich im 30 Jahren von hier deutlich geändert haben. Wir sehen mit dem, was passiert, die Zukunft gewissermaßen.
Herr Professor Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig erfordert eine verpflichtende Versicherung gegen Elementarschäden. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Wichtige Ölförderländer wollen ab August wieder mehr fördern. Die Einigung der sogenannten OPEC-Plus-Länder hat die Preise sinken lassen. Was sie für Verbraucher bedeutet, ist noch schwer absehbar. Einzelheiten von Andrea Beer.
Monatlich sollen jeweils 400.000 Barrel mehr gefördert werden. Ein Barrel sind 159 Liter. Das teilte die OPEC nach einem kurzfristig anberaumten Online-Treffen am Wochenende mit. Grund sei die Erholung der Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie, in der das Kartell die Ölfördermenge um 10 Millionen Barrel pro Tag reduziert hatte. Das entsprach rund 10% der weltweiten Produktion. Schrittweise wurde mehr gefördert, doch nach wie vor sind es rund 6 Millionen Barrel weniger als vor der Pandemie. Sollten es die Marktbedingungen zulassen, werde die noch bestehende Produktionskürzung im September 2022 auslaufen, hieß es. Man habe es jedoch mit Ungewissheiten zu tun, so der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman, mit Blick auf eine mögliche vierte Corona-Welle. Andrea Beer, ARD Studio Wien.
Die Sorge vor einer Verschlechterung der Corona-Situation hat heute auch an der Börse im Fokus gestanden. Konrad Busen mit den Einzelheiten zum Start in die Woche an der Börse in Frankfurt.
Viele neue Reisebeschränkungen wegen Corona, massiv ansteigende Infektionszahlen mit der Delta-Variante, das hat an den Finanzmärkten wieder Zweifel laut werden lassen, vor allem über die Reisebranche. Die Lufthansa-Aktie oder auch die Aktien von Air France KLM sind mit Verlusten zwischen 3% und 4% sogar noch relativ glimpflich davongekommen. Aktien von EasyJet und Ryanair haben zwischen 6% und 7% verloren. Auch Aktien von Kreuzfahrtveranstaltern wie TUI oder Carnival Cruises, da gehört etwa AIDA dazu, sind unter Druck geraten, verlieren bis zu 6%. Der deutsche Aktienindex DAX gibt 2,6% nach, fällt auf 15.133 Punkte. Und dann ist da noch die Versicherungsbranche bzw. die Rückversicherungsbranche, die wegen der Hochwasserkatastrophen im Fokus stehen an der Börse. Zum Hintergrund Carsten Bjeski, Chefvolkswirt ING Deutschland.
Wir hatten auch 2002 bei den Elbflutungen und Oderflutungen, da gab es irgendwie einen Schaden von 4,5 Milliarden Euro. Das wird jetzt wirklich deutlich mehr sein. Von daher ist natürlich die Versicherungsbranche die erste Branche, die am meisten von getroffen wird.
Aktien der Münchner Rückversicherung -5%. Bei den Rückversicherern laufen ja die ganzen Versicherungsschäden auf, die von den Versicherungen an die Geschädigten gezahlt werden. Konrad Busen, ARD Börsenstudio Frankfurt.